Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Hi, ich bin Matti Geier und ihr hört den Podcast für ganz besondere Lebensgeschichten. In der allerersten Folge habe ich ja mit einem Holocaust-Überlebenden gesprochen. Der hat erzählt, wie seine Mutter und seine Großmutter damals überlebt haben. Eine Geschichte, die er bis heute in sich trägt, obwohl er selbst damals nur ein Baby war. Diese Folge hier ist ähnlich und doch ganz anders. Denn diesmal geht es um Bettina Göring. Der Name verrät es schon. Sie ist mit einem der Haupttäter des NS-Regimes verwandt, Hermann Göring. Sie selbst ist viel später geboren, hat mit all dem nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, ihr Leben hätte kaum weiter davon entfernt sein können. Sie war Hippie, links, rebellisch und trotzdem begleitet sie diese Familiengeschichte ihr ganzes Leben lang. Wie sie damit umgeht und wie sehr sie ihr Leben geprägt hat, das erzählt sie jetzt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Sie haben ja eigentlich zwei Nachnamen inzwischen. Also einen, den Sie privat gebrauchen und einen, den Sie in der Öffentlichkeit jetzt hier zumindest in Deutschland tragen, obwohl er sofort verrät, mit wem Sie verwandt sind.
Bettina Göring. Richtig, ja.
Das heißt, Sie haben den Namen wann geändert?
Ich habe den ursprünglich geändert, als ich zum ersten Mal geheiratet habe. Das war in den frühen 80ern. Da bin ich gerade nach Amerika emigriert und dachte, ach, das ist doch mal interessant. Ich kann jemand sein ohne History. Einfach was Neues. Und dann wieder zurück durch diese ganzen Dokumentationen. Da wurde ich dann wieder Bettina Göring. Und das war mir auch ganz recht. Ich habe das zwar offiziell alles noch nicht geändert, aber witzigerweise ist jetzt schon in zwei Ländern haben sie mir einen Doppelnamen gegeben, ohne dass ich danach gefragt habe. Dachte ich mir, das ist doch richtig so jetzt, oder?
Okay. Aber hatten Sie jemals Probleme wegen Ihres Nachnamens?
Nee, not really. Nicht wirklich.
Nee. Ihr Großonkel war Hermann Göring, einer der berüchtigsten und berühmtesten, kaltherzigsten Nazis, aber es geht ja jetzt erstmal um Sie. Trotzdem stand und steht Ihr Leben irgendwie immer im Schatten des Großonkels. Aber wir fangen von vorne an. Wann wurden Sie geboren und was wussten Sie über ihn als kleines Mädchen?
Okay, also ich bin 56 geboren und ich habe gute Sachen erfahren von meinem Vater und Großmutter über ihn, als ich noch ganz klein war, dass er ein Flieger war und dass er im Ersten Weltkrieg ein Fliegerheld war. Und mein Vater hat ja auch geflogen und seine Brüder. Also das kam dann also so als positiv rüber, dass er auch sonst irgendwie wichtig war, war so vielleicht dabei, aber man wusste sonst nichts. Da war ich aber noch sehr klein. Dann sind wir umgezogen, da war ich 10 oder so. Und da ist unsere Großmutter zu uns gezogen und da kam schon mehr rüber. Und sie war also auch eine sehr unangenehme Gestalt. Also da habe ich mit der habe ich einige Zeit verbracht. Und da habe ich dann schon eher ein Gefühl gekriegt, dass diese Familie schon was Besonderes ist. Auch negativ besonders. Aber das war durch die Bank. Also ich lese viele Bücher, die also um die Zeit gehen. In vielen Familien, ob Nazi oder nicht, niemand. Das war so Denial, ne? Also niemand wollte sich damit beschäftigen, weil das so traumatisch war.
Jetzt frage ich mich aber auch, wo standen Ihre Eltern politisch?
Also meine Großmutter war ja der Alt-Nazi, ne? Die von der Seite. Meine Eltern waren sehr liberal. Mein Vater war so intellektuell offen zu allen Seiten und meine Mutter kam von einem Anti-Nazi-Familie und die war auch sehr liberal, was sie auch später beide gelebt haben, muss man sagen. Und wie sie uns akzeptiert haben, uns gelassen haben, so zu sein, wie wir waren. Mein Bruder und ich, wir waren ja sehr wüst. Ja,
ja, kommen wir auch gleich noch zu. Ihre Eltern haben Ihnen erstmal was Falsches erzählt, weil sie wahrscheinlich schützen wollten, nicht weil sie irgendwie...
Ich weiß nicht, ob die Falsches erzählt haben. Das ist ja ein Aspekt.
Also
ne?
Ja, nicht Falsches, aber sie haben Ihnen nicht erzählt...
Also die schlimmen Sachen, ja. Nee. Und das kam dann erst raus, als die Dokumentationen ins Fernsehen kamen über Auschwitz. Und die Kinder ab den späten 50er Jahren wurden dazu angehalten, das auch in der Schule zu sehen. Das wurde dann in den Schulen gezeigt und bei mir noch nicht. Aber Freunde von mir, die 2-3 Jahre älter waren, haben das schon in der Schule gesehen.
Hermann Göring war einer der mächtigsten Männer im NS-Staat und einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler. Geboren 1893 in Bayern, machte er zunächst Karriere als Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. In den 1920er Jahren schloss er sich früh der NSDAP an und war am gescheiterten Hitlerputsch beteiligt. Nach der Machtergreifung stieg er schnell auf. Er baute die geheime Staatspolizei mit auf, wurde Chef der Luftwaffe und gehörte zu den zentralen Figuren beim Aufbau der NS-Diktatur. Später koordinierte er auch die Wirtschaft für den Krieg und war maßgeblich in die Verfolgung und Enteignung jüdischer Menschen eingebunden. Während des Zweiten Weltkriegs verlor er zunehmend an Einfluss, blieb aber bis zum Ende Teil der NS-Führung. Nach Kriegsende wurde Göring verhaftet und stand als einer der Hauptangeklagten vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Dort wurde er 1946 wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung durch den Strang sollte kurz darauf erfolgen, doch dazu kam es nicht mehr. In der Nacht vor seiner geplanten Exekution nahm Göring Gift und starb in seiner Zelle.
Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich gefühlt haben, als Sie das gesehen haben und dann gesehen haben, was Hermann Göring gemacht hat?
Ja, das war also ein totaler Moment, wo sich alles geändert hat in der Familie. Wir haben das gesehen, als wir in diese neue Wohnung gezogen sind. Davor hatten wir auch kein Fernsehen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, mehr heute kein Fernsehen zu haben. Aber die kamen erst so in den 60er Jahren. Das war wahrscheinlich so 67 oder so. Die Großmutter, die ist zu uns gezogen. Die hat davor auf diesem Hof gewohnt, weil sie zu krank war. Und die war auch etwas dementiert. Wir haben uns das angeguckt, mein Bruder und ich, war nachmittags und die saß auf dem Sofa hinter uns und hat das kommentiert und sagt, das ist alles Lüge. Und wir waren schockiert, wie man nur schockiert sein kann, wenn man sich dieses anguckt. Also es ist ja so erschreckend und schrecklich und mein Bruder hat einen Holzschuh auf meine Großmutter geworfen.
Oh Gott, ui.
Ach ja, wir waren wüst, er besonders, ja. Und das fand ich dann auch nicht cool, aber ich konnte es verstehen, ja. Das war so ein Schock, ne? Und in dem Moment wussten wir noch nicht, dass Hermann Göring die zweite Person war im Dritten Reich, so klar. Also vielleicht irgendwo verschwommen, aber dann so langsam und dann haben wir angefangen, Fragen zu stellen. Dann kam das alles raus, ne?
Die Großmutter war?
Die war verheiratet mit seinem älteren Bruder.
Ah, verstehe.
Ja, aber die hat ihren eigenen Onkel geheiratet, also die war doppelt verwandt.
Was?
Das ist oft passiert in diesen reichen Familien.
Ich frage mich auch gerade, die Hermann Göring und auch seine Verwandtschaft, die haben sich ja einiges zusammengeklaut im Dritten Reich.
Ja, vor allem er, ja.
Ja.
Und er hat es dann verteilt. Also ich glaube nicht mal, dass die anderen da so beteiligt waren, außer die waren die Nutznießer davon. Ne? Also wie meine Großmutter, die hat einige Möbel durch ihn gekriegt, zum Beispiel.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob da in ihrer Familie bei ihrer Großmutter was gelandet ist und was damit passiert ist.
Ja, das ist dann, als sie zu uns gezogen ist, sind dann zwei Möbelstücke, die waren unglaublich, sind bei uns gelandet. Die waren also in ziemlich schlechtem Zustand, aber es war klar, das eine war ein Meisterstück aus dem 16. Jahrhundert, aus Ebenholz mit 150 geschnitzten Teilen. Es war ein unglaubliches Teil. Und das andere war ein flämischer Schrank, ein Sternenkasten haben wir den genannt, so mit lauter Sternen eingelegt und so. Tolle Dinge. Die hat dann mein Vater, bevor er gestorben ist, der ist ziemlich früh gestorben, hat er die verkauft. Und hat seine Schulden getilgt auf die Art. Und das war uns super recht, weil da wussten wir dann schon, wo das Zeug herkam und wollten nichts damit zu tun haben. Ne?
Sie wussten dann nicht, wo das herkam?
Das weiß ich jetzt. Also jetzt nicht direkt, aber ich weiß, dass er die alle aus so jüdischen Estates oben im Netherlands, wie heißt denn? Von Holland. Da hat der ganze Zug Waggons voll ständig abgeholt und auch von Frankreich und sonst wo. Ja, da war er sehr gut dran.
Man hört es schon ein bisschen an dem Englischen hin und wieder, dass Sie ja dann später Deutschland verlassen haben. Aber das erste Mal von zu Hause weg sind Sie ja mit 13.
Das ist richtig,
wieso? Wieso? Was ist da passiert?
Ja, da habe ich mich mit meinem Vater, ich habe ihn angegriffen, erstmal verbal und habe ihm seine ganze wo er herkam, seine ganze Herkunft an den Kopf geschmissen und wie er sich verhalten hat. Und da muss man dazu sagen, dass meine Mutter hat das meiste Geld verdient und er war so eher so ein Lebemann, kann man sagen. Hm. Der Betrieb von meiner Mutter ist eingegangen, kurz bevor die in diese neue Wohnung gezogen sind, die auch viel teurer war, dass die Großmutter auch zu uns ziehen konnte. Und das hat mein Vater auch ausgesucht, diese Wohnung, die seinem Stand mehr entsprochen hat. Was aber ein Witz war, weil er nicht das Geld verdient hat für den Stand, ne? Da hat sich dieser Teil von ihm, dieser Upper Class, diese Einstellung, das kam immer mehr raus, ne? Und das fand ich so schrecklich. Und da habe ich ihm das an den Kopf geschmissen, dass er ein Sucker war. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an die ganzen Worte erinnern, aber ich habe das so klar ihm an den Kopf geschmissen, dass er mir eine runtergehauen hat. Mhm. Und das hat er nie gemacht. Also das war ganz besonders. Und auch interessanterweise mit seinem Göring-Siegelring hat er mir...
Den hat er noch getragen.
Den hat er getragen. Ich habe den jetzt auch an. Also den von anderen. Aber und ich habe geblutet und ich bin ausgeflippt und habe ihn zusammengeschlagen. Da muss man zu sagen, dass er so eine Niete war. Ne? Der hat überhaupt keine körperliche Kraft gehabt oder irgendwas. Der ist also sofort runtergegangen. Und dann bin ich abgehauen.
Oh je.
Ja, so war das. Ja, es war
aber
bös.
Das hatte gar nicht so viel damit zu tun mit der Vergangenheit. Das hatte eher damit zu tun mit Ständen und...
Ja, aber das ist Teil davon. Ja. Das ist Teil davon.
Weil politisch war er liberal, haben Sie gesagt. Ne?
Er war liberal, ja, sie auch, meine Mutter. Ja, das trotz alledem, das geht ja auch. Aber das ist ein Teil davon, von dieser ganzen Familie, wo ich mich habe von distanzieren wollen, eigentlich mehr von diesem Standesdünkel, als habe ich ja erst später herausgefunden, all diese schrecklichen Sachen, die involviert waren. Und mein Vater nicht direkt, der war ja viel zu jung, ne?
Ja, aber Ihre Familie selbst, haben Sie auch gesagt, hatte jetzt nicht so viel Geld, weil Ihr Vater so über over the top gelebt hat, oder?
Nee, die hat nichts, ne? Die haben alles verloren nach dem Krieg.
Ach so.
Nichts. Hm. Und die Edda und die Frau von Göring, die haben alles verloren, ne? Und was sie hatten, wurde denen dann auch noch entzogen. Also alles, ne? Hm. Und das war natürlich sehr schwer für die, dann weiter mit was die es gewöhnt waren. Und dann dagegen war meine Großmutter eigentlich etwas mehr bewundernswert, weil die hat von nichts dann diese Hühnerfarm angefangen da in so einem Kaff.
Eine Hühnerfarm?
Aha. Ach so. Von jemand, der so einen Standesdünkel hat, ne? Das ist schon ganz schön. Also die war so ein, wie sagt man, wie so ein Stehaufmännchen, die sich dann völlig neu sortiert und sie fand das irgendwie auch ganz gut. Ja, die war dann auch schon 60, Mitte 60 oder so. Und dann wurde sie krank und dann ging das nicht mehr.
Ja. Und hat bis zum Schluss gesagt, dass man alles Lügen, dass es so nicht passiert, oder?
Also ich denke, die Demenz hat da viel mit zu tun gehabt. Aber viele von denen waren so. Hm. Ich habe, also nachdem wir das recherchiert haben und das Buch geschrieben haben, haben wir noch andere Seiten von ihr entdeckt, wo sie nicht ganz so dünkelhaft war und nicht ganz so alles demontiert hat, sondern eigentlich mehr liberaler. Aber sie war ganz bestimmt Teil der Nazi-Partei und hatte ja auch alle möglichen Posten. Die war ja voll dabei.
Und Sie waren aber so eine richtige dann 68erin, könnte man
richtig
sagen.
Ja.
Und nach dem Abitur waren Sie in Mexiko, Lateinamerika, wo Sie dann aber Ihre Familiengeschichte schon wieder eingeholt hat. Was ist da passiert?
Ja, leider. Also ich hatte eine Adresse von einer Klassenkameradin in Honduras. Es war eine Dentist, ein Zahnarzt in Tegucigalpa. Da bin ich nachdem ich rumgereist bin hin und ich hatte erst ein 3-Monats-Ticket und dann habe ich mich entschieden, zurückzukommen und mein Bruder sollte mir Geld schicken und damals hat das unheimlich lang gedauert. Also wir sagen Monate manchmal. Und dann war ich also bei denen, bin ich untergekommen und die hatten ganz viele deutsche Freunde. Deshalb haben sie wahrscheinlich auch ihr Kind auf eine deutsche Schule geschickt in Wiesbaden. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist doch toll, wir sind öfter mal an dem Goethehaus und da sind diese ganzen Deutschen und du sollst die kennenlernen, bla bla bla. Und dann stellte sich heraus, das waren Nazis, ne? Zum größten Teil.
Typischer, also Nazis nach Südamerika ausgewandert.
Genau diese, ja. Und das war also für mich schwierig, weil auf der einen Seite war es nett, ein paar neue Leute da kennenzulernen. Ihre Tochter war auch sehr nett und auch so wie ich dagegen alles. Aber es war schon sehr komisch, ne? Und das war auch so eine Zeit, weil ich hatte viel Zeit und ich habe gleichzeitig da Spanisch gelernt in der Familie, aber ich hab schon immer viel gelesen und dann habe ich in diesem Goethehaus die ganze Bibliothek ausgelesen und alles auch von dieser Nazi-Zeit wieder. Ja. Irgendwie hat mich das schon immer fasziniert, so die 30, 40er Jahre.
Ja.
Und man will ja auch verstehen, wie das dazu gekommen ist. Ne? Ja. Daraus das ist es ja.
Und auch, wie die eigene Familie da hingekommen ist. Ne? Und,
genau. Ja, da weiß ich natürlich jetzt sehr viel mehr drüber.
Ja.
Aber damals wusste ich noch sehr wenig. Und mein Papa hat auch nicht viel erzählt von der Zeit. Wir haben ja nicht mehr zu Hause gewohnt und meine Cousins sind dann eingezogen und andere Hippies und alles. Und kurz bevor er gestorben ist, da war ich schon in Indien, da hat er scheinbar erzählt von der Zeit.
Ja.
Tja, das haben sie aufgenommen und dann ist das verschütt gegangen. Mhm. Leider wissen wir davon sehr wenig. Ja. Aber ich glaube, er hat es bereut, was er halt bereuen konnte. Er hat ja auch eine ganz schwere Zeit gehabt, er war in russischer Kriegsgefangenschaft danach. Und dann hat er seine beiden Brüder verloren. Ne, die sind beide abgestürzt, ziemlich früh abgeschossen worden. Und ja, ich weiß nicht.
Also ihr Vater war im Zweiten Weltkrieg gekämpft, habe ich jetzt raus.
Ja, waren die alle. Ja. Auch so jung schon. Ne? Ja. Der erste Bruder, der ist ein Jahr jünger als er, der war 22 geboren, der ist schon 39 oder 40 abgeschossen worden, gleich am Anfang. Da war der gerade mal 18, nicht mal. Ne?
Ja. Und Sie haben sich dann, ich habe es gerade schon rausgehört, der Hippie-Bewegung angeschlossen, auch in Indien.
Richtig. Ja. Yes. Naja, das war Pune, das war Sanyas, das war Osho, sagt das Ihnen was?
Nee, nicht wirklich.
Es ist ein indischer Guru, der in den 70er Jahren groß wurde und ganz, ganz viele Leute, vor allem Deutsche, sind dahin gepilgert und auch haben da gewohnt und ich war einer davon. Die meisten waren Deutsche, Juden. Und was war die dritte Gruppe? Japaner. Und das waren alles Leute, die von dem Krieg und davor total traumatisiert waren. Interessante Gruppe, die da sich zusammengefunden hat. Ja. Aber es waren Tausende. Es war ein riesiges Ding. Wenn du da nichts von weißt, guck mal. Osho.
Ja, und dann kam noch eine riesige Entscheidung in ihrem Leben, weil sie haben sich entschieden, sich sterilisieren zu lassen.
Ja.
Und sind die in ihrer Familie auch nicht die Einzige, die das gemacht hat? Ne?
Nein, da gibt's einige. Also Görings Seite gibt's ja keine Cousins, die ich habe, weil die sind ja alle tot gewesen. Aber ich weiß, auf der anderen Seite, ich habe 16 Cousins, Cousinen, gibt's nur einen, der ein Kind hat. Aber nicht, dass die sich haben sterilisieren lassen. Die haben einfach keine Kinder gewollt oder gekriegt oder wer weiß. Also es ist unglaublich wenig, ne?
Alle mit der gleichen Entscheidung auch absichtlich diese Linie nicht weiterführen zu wollen?
Nee, I don't think so. Nee, die sind auch nicht von der Linie. Die sind von meiner Mutters Seite.
Ach so, verstehe. Aber bei Ihnen war es wirklich so, wie gesagt, wir wollen diese Linie aussterben lassen.
Ja, also das spielte ganz bestimmt mit rein. Und mein Bruder hat das auch so ausgedrückt. Der ist ja auch Sanyasin geworden. Der hat es in Pune gemacht. Da haben das ganz viele gemacht. Und der Guru hat auch die Leute so angehalten, so ungefähr, dass es eine okay Sache wäre zu machen, wenn man das will. Ich wollte das nicht machen mit so einem Druck von anderen, ne? Und habe dann erstmal gewartet und habe das ein paar Jahre später gemacht. Da war ich 30. Und dann dachte ich, so witzig, ne? Ach, ich bin ja schon so alt, wenn ich das jetzt noch nicht machen will, will ich das nicht machen. Das ist natürlich Quatsch, aber so habe ich gedacht. Und dann habe ich es gemacht mit 30, 31. Es hat sich nicht gut angefühlt danach. Mein Körper hat sich nicht gut angefühlt. Aber ist dann wieder auf die Reihe gekommen. Und dann kurz darauf habe ich meinen Mann kennengelernt. Und ein Jahr später oder so habe ich mich so gut gefühlt. Dachte ich, ja, was ist das denn? Und Leute haben gesagt, auch wenn ich nicht wüsste, dass du dich hast sterilisieren lassen, würde ich sagen, du bist schwanger. Und war ich.
Was?
Yes. Bin ich trotzdem schwanger geworden. Gibt's, ne? Selten, aber gibt's.
Aha.
Und ich denke, ich hatte das Jahr davor Akupunktur, weil mein Unterleib hat sich nicht so gut angefühlt und dass da was wieder geheilt ist, ne? Aber dann habe ich es leider verloren nach ein paar Monaten.
Sie hätten es aber behalten?
Ja, hätte ich behalten. Ja. Aha. Und es war dann sehr traurig. Und mein Mann wollte nicht wirklich ein Kind zu der Zeit oder überhaupt. Ich habe mir gedacht, naja, wenn das einmal passiert, kann es wieder passieren. Ist aber nicht.
Ist nicht. Ne? Also Sie haben es dann bereut so ein bisschen, das.
Ja, aber nicht genug, um da eine andere Operation oder irgendwas zu machen. Ich dachte, also das muss dann von uns beiden kommen und das hat es nicht getan.
Und was haben Ihre Eltern zu all dem gesagt?
Also mein Papa ist ja schon lange tot. Meine Mutter fand das interessant. Mhm. Die hätte das gern gehabt, aber tja.
Ihr Bruder hat es auch nie bereut?
Nee.
Ja. Nee. Gibt es denn überhaupt noch andere Göring-Familienmitglieder?
Ja, der Maspi. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht ihren Namen, aber gibt's jetzt. Yes.
Aber Kontakt haben Sie nicht mit denen? Oder?
Ab und zu mal, ja.
Weil, also ich denke jetzt an eine andere bekannte Nachfahrin eines hochrangigen Nazis, Katrin Himmler, die ja auch erzählt hat mal, dass in ihrer Familie sehr viele noch Neonazis sind und sie richtig Anfeindung kriegt, weil sie diejenige ist, die mit dieser Geschichte so offen umgeht. Ist das bei Ihnen, gibt es da sowas bei Ihnen oder nicht?
Not really. Also ja, da ist eine alte Familie von Österreich, die sind etwas, da war meine Patentante, wenn die noch lebt, die waren etwas hostile. Hm. Aber sonst sind eigentlich okay mit, was ich mache.
Ja, weil Sie haben ja auch ein Buch geschrieben. War das so ein Befreiungsschlag auch? So ein bisschen die Last sich runterschreiben?
Oh ja, ja, oh ja, weil ich war ja in so vielen Dokumentationen und die haben immer nur einen Aspekt. Sagen wir mal, die Israelis haben nur die Sterilisation und das war für mich gar nicht so ein Big Deal, wie die das gemacht haben. Ne? Und dann die anderen, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Oder da mit den Ungarn waren wir in Karinghall. Die Ungarn waren übrigens toll. Die habe ich jetzt. Das Buch ist gerade in Ungarn rausgekommen vor ein paar Monaten. Mhm. Da waren wir da. Das war toll.
Karinghall ja, ist übrigens Landsitz gewesen, ne?
Ja, es ist befreiend. Vor allem, weil ich meine Geschichte erzählen kann. Ja. Ne?
Wie lange hat es überhaupt gedauert, dass Sie da hinkommen konnten, dass Sie sich, ne, jung eher rebelliert und das wahrscheinlich, das macht ja auch was mit einem, wenn man das plötzlich rauskriegt, so eine Welt zusammenbricht, rausfindet, was er gemacht hat. Dass man, ja, wie sind Sie da hingekommen, dass Sie dann offener darüber sprechen konnten?
Ah, das war ja erstmal, ich bin ja Teil von den Kommunisten da geworden mit 15 bis 17 oder so. Ja. Und da habe ich also sehr viel gelesen. Das war Literatur, die hat man aus der damaligen DDR gekriegt, die du gar nicht gekriegt hast in Westdeutschland so sehr. Hm. Mit Statistiken, was da alles gelaufen ist und History, Geschichte. Ja, da habe ich sehr viel drüber gelesen und gehört und da waren dann auch Briefe bei von meiner Tante Ole, die ich sehr mochte, an Hermann. Und war schockierend auch, ne? Weil die mochte ich so gerne, während meine Großmutter, die mochte ich nicht so gerne, aber dann das zu sehen, ne? Das ist eine Person, die du sehr magst, dass die auch voll dabei war am Anfang und so weiter, ne? Das ist schon schockierend.
Spricht Ihr Bruder auch so offen drüber?
Ah, der hält sich lieber im Hintergrund. Der hat wohl die gleiche Meinung. Das war für ihn ein Ding, als das Buch rauskam, weil er ist ja auch drin in dem Buch, ne?
Ja. Ja.
Und, aber es war auch befreiend, glaube ich. War auch gut. Er sprach darüber, als wir Teenager waren. Da war er ja auch dabei und er ist ja auch so ein Jassin geworden. Aber sonst hält er sich mehr im Hintergrund.
Ja. Was haben Sie dann später noch beruflich gemacht und wo haben Sie überall gelebt?
Okay. Also erstmal kurz in Indien, in dieser Kommune und dann in den USA, auch in dieser Kommune erstmal. Und als das auseinanderfiel, das war 85, dann habe ich eine Massageausbildung gemacht. Und dann, da war ich schon in San Diego. Etwas später nach Santa Fe sind wir gezogen, haben da ein Haus gebaut. Wir selber, so mit den eigenen Händen. Mhm. Mein Bruder hat geholfen. Da bin ich in die Akupunkturschule gegangen. Und das habe ich dann die letzten 30 Jahre gemacht. Also jetzt mache ich eigentlich nichts mehr. Mhm. Aber ich habe mich sehr auf, also außer das Buch und derartige Sachen, ich habe mich sehr auf Kräuter konzentriert. Das ist so meine Liebe. Und habe Tinkturen gemacht von über 100 chinesischen Kräutern und habe Rezepturen gemacht und alles. Das kam mir sehr easy.
Und jetzt genießen Sie das Leben in Portugal?
Ja, wir finden das toll hier. Also wir haben mal 12, 13 Jahre in Thailand gewohnt davor. Und das wurde zu heiß und zu voll und zu dies und jenes. Und ich weiß gar nicht, wie wir auf Portugal kamen, weil wir waren beide noch nie hier. Und dann haben wir gesagt, okay, das werden wir jetzt auschecken. Und dann haben wir letztes Jahr eine Reise gemacht und haben diese ganzen Orte abgefahren und ein paar Tage hier und ein paar Tage da in Airbnbs gewohnt und haben gesagt, okay, das machen wir. Also das haben wir auch noch nie gemacht, irgendwo hinzuziehen, wo wir niemanden kennen. Also es ist sehr abenteuerlich. Aber so far so good. Also wir mögen die Leute und wir mögen, die sind unheimlich freundlich.
Ja.
Warst du mal in Portugal?
Ja, war ich.
Wir sind in der Nähe von Porto, das ist unsere Lieblingsstadt.
Ja, lustig, dass sie das komplette, es könnte ja nicht konträrer sein zu dem, was ihre Vorfahren oder ihr das vor allem ist, der eine Vorfahr war, kommunistischer Hippie.
Genau. Ja, es war bestimmt auch, ist ja wir alle, die ganze Jugendbewegung war ja natürlich dagegen, ne? Ist ja klar.
Und wenn Sie heute auf die Welt schauen und Nachrichten lesen, haben Sie irgendwas, was Sie sich wünschen oder noch loswerden wollen mit Ihrer Familiengeschichte, noch mit diesem Hintergrund auch?
Ich wünsche, dass das Trump, finde ich sehr, die Trump Administration in Amerika finde ich sehr, sehr schlimm und sehr, sehr besorgniserregend. Und die Parallelen könnten gar nicht mehr sein. Der ist ja auch ein Raffer, wie es nur geht. Alles muss Gold sein und so viel, wie es nur geht. Also das macht mir Angst. Das macht der ganzen Welt Angst. Ne? Und, ja. Und die sich alle unterordnen und es ist fürchterlich. Ja? Und von daher wünsche ich mir, dass was wir gelernt haben von den Nazis, dass wir das als Lesson nehmen und nicht wieder dieselben Kram machen, ne? Wie AfD in Deutschland oder in, es wird ja auch immer mehr, ne? Ja, es ist erschreckend.
Dann danke ich erstmal für das Gespräch, das spannende Gespräch.
Stimmt, war nett, dich kennenzulernen.
Ebenso.
Ja, über diesem ganzen Gespräch schwebt halt immer wieder die Frage, was kann ein Mensch dafür, in welche Familie er hineingeboren wird? Und gleichzeitig zeigt diese Geschichte auch, es ist möglich, Unrecht zu erkennen, selbst dann, wenn es aus der eigenen Familie kommt und sich davon abzugrenzen. Und wenn euch dieses Thema interessiert, die BBC-Doku Hitler's Children begleitet weitere Nachkommen führender Nationalsozialisten und zeigt, wie sie mit dieser Vergangenheit umgehen, kann ich sehr empfehlen. Und in der nächsten Folge spreche ich mit einem Mann, der zu den sogenannten DDR-Kindern von Namibia gehört, einer Gruppe von rund 400 Kindern, die während des Unabhängigkeitskampfes aus Namibia in die DDR gebracht wurden, dort aufgewachsen sind und 1990 zurückkehren mussten. Ich bin Matti Geier, bis dann.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.